Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dies ist ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Und jetzt viel Spaß.
Hier ist eine neue Ausgabe von einer Halbzeit mit. Ossi, was haben wir auf der Karte?
Ja, was haben wir auf der Karte? Also die Karte hat heute vor allen Dingen ein historisches Pokalspiel zu bieten, was wirklich, glaube ich, in die Annalen eingehen wird. Beider Clubs, beider beteiligter Clubs, der eine Borussia Mönchengladbach, der andere der FC Bayern München. Wir enthüllen exklusiv, was in Julian Nagelsmanns Küche wirklich vor sich ging. Wir blicken außerdem auch an die Grünwalder Straße zu den Löwen und wir erklären, warum der Pokal bitte, bitte so bleiben sollte, wie er ist.
Besser geht nicht. Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Ich habe gerade noch einen Lachanfall. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit. Ich bin noch euphorisiert.
Du bist träge. Was ist los mit dir?
Hallo Wolf. Schön, dass du es auch einrichten konntest.
Ja, natürlich. An mir lag es ja nicht. Also, du hörst dich ein bisschen träge an. War es lang?
Es war lang. Der Abend war lang, die Nacht war kurz. Und dementsprechend höre ich mich an, wie ich mich anhöre wahrscheinlich.
Ja. Du warst auch im Borussia-Park, ne? Als ganz normaler Zuschauer.
Als ganz normaler Mensch, ja. Ich bin tatsächlich ganz kurzfristig. Eigentlich wollten wir uns ja auch treffen. Ich nehme an, dass du die Packung, die XXL-Packung Dinkel-Zwieback wieder mitgenommen hast nach München oder wohin das auch.
Nee, ich bin ja im Moment in Köln.
Ah, okay, hast du es dabei, den Koffer voller Dinkel?
Nee, ich muss dir beichten, ich hätte es vergessen. Also wenn es dir jetzt schlecht gegangen wäre, ich hätte nicht mit Dinkelzwieback unterstützen können, leider.
Das ist, ich wusste schon, warum wir uns nicht getroffen haben.
Es hätte sich nicht gelohnt. Du saßt auf der Gegengerade. Wir haben geschrieben. Das können wir den Leuten ruhig erzählen.
Das können wir ruhig erzählen. Ich muss vielleicht einmal nur kurz sagen, wie es dazu kam, weil ich ursprünglich mal Tickets für einen Freund besorgen wollte, der hier uns ein bisschen auch am Haus geholfen hat und der aber dann kurzfristig nicht konnte, bin ich privat in die kurzfristige Möglichkeit gekommen, dieses Spiel zu verfolgen. Ich musste nicht zwingend arbeiten, von daher habe ich mich für die private Variante entschieden bei diesem großartigen Spiel, weil ich auch mal wieder wirklich Bock hatte, mit Kumpels und meinem Bruder und Freunden ins Stadion zu gehen. Und ich würde sagen, es hat sich gelohnt.
Da hast du dir ein gutes Spiel ausgesucht.
Ja.
Das war historisch. Eine epische Nacht im Borussia-Park.
Das kann man so sagen, ne? Ja. Also ich habe dir auch zugewunken, mehrfach von, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Du warst das.
Ich war das, okay. Genau. Es war von der ersten bis zur letzten Sekunde irgendwie historisch, ne? Also ich habe hinten raus
gedacht, als sie die Seele brennt gespielt haben und das Stadion sich partout nicht leeren wollte. Das sind Momente, die kann ein Bayern-Fan gar nicht so wirklich nachvollziehen, weil sie es jede Woche haben. Das ist dann fast schon zur Routine geworden. Aber das war ein Spiel, das war ein Ergebnis, von dem dieser Verein und alle Menschen, die es mit diesem Verein halten, noch Jahrzehnte zehren werden, sehr wahrscheinlich. Und das hast du gestern gemerkt und es war gewaltig. Und ich muss ehrlich sagen, als ich Max Eberl bei uns am Mikro gehört habe, war ich fast so ein bisschen enttäuscht, wie
nüchtern,
sachlich, ja, gefasst, ja, ja, nüchtern und analytisch er dieses Ergebnis verbuchte. Vielleicht ist er heute Nacht im Dreieck gesprungen und es plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Wir haben ja gewonnen, 15.
Ja, ich glaube, also wenn ich würde es total unterschreiben, was du gesagt hast mit dem, dass der Verein oder die Leute, die dabei waren und es gut mit Borussia meinen, da noch jahrelang von zehren können. Also man wird auf jeden Fall noch echt in Jahrzehnten darüber reden, weil das gibt's nicht allzu oft. Es war die höchste Niederlage, die Bayern je in diesem Wettbewerb kassiert hat. es war nicht damit zu rechnen, muss man dazu sagen, im Vorfeld. Also ich sag mal,
es ist eine Kolumne erschienen.
Ich wusste es.
Hier im Zeitungsblätterwald.
Hört ihr, wie ich mit dem Kopf auf die Tischplatte schlage?
Ja, es ist eine Kolumne erschienen im Redaktionsnetzwerk, die zumindest mit dem Gedanken spielte, dass die Überraschung möglich ist. So.
Ich muss noch einen Schluck aus dem Mercator Medium nehmen.
Ich brauche mehr Weißwein.
Also Wolf hat's, sag ich mal, das Näschen wieder bewiesen, nachdem er auch in diesem Podcast nachgewiesenermaßen über Wochen von den unschlagbaren Bayern geschwärmt. Und nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also
nein, es hat sich nicht angedeutet. Ja. Also es hat sich mit nichts hat es sich angedeutet. Ja. Das Einzige, was ich zum Ausdruck bringen wollte und das eben auch getan habe, war, dass Borussia Mönchengladbach ein erhebliches Problem hat, ein Spiel zu bestreiten nach eigenem Gusto. Das haben sie. Und Borussia Mönchengladbach tut sich viel leichter, wenn es eine Mannschaft, einen Gegner gibt, im Moment, ne? Wenn es einen Gegner gibt, der die Richtung vorgibt, der ihnen genau sagt, was zu tun ist. Und das tun die Bayern ja in außergewöhnlichem Maße. Und deshalb war meine Idee vor dem Spiel, es ist nach Herzenslust Außenseiter zu sein, ist keine Position der Schwäche für die Gladbacher, sondern ganz im Gegenteil. Dass das so explodiert und so über den Topf läuft, das habe ich ehrlicherweise auch nicht gedacht.
Ja, also eine Nachfrage dazu. Meinst du, dass der Gegner, also in dem Fall die Bayern, das schon vor dem Spiel Gladbach vorgibt? Oder meinst du das im Verlauf eines Spiels? Weil beim ersten Teil würde ich es unterschreiben, beim zweiten sage ich, dazu kam es ja gestern gar nicht. Bayern.
Nein, aber im Verlauf eines Spiels, also von der Herangehensweise. Du weißt, wenn du Bayern vorbereitest, wenn du auch Bayern für eine Mannschaft vorbereitest, du gibst ihnen pauschal 60% Ballbesitz. Und damit rechnest du und damit arbeitest du. Und dann sagst du, okay, über links kommt entweder Sané oder Musiala oder Davis oder alle drei. Über rechts kommt entweder Pavard oder Süle oder Gnabry oder alle drei. Durch die Mitte kommt Müller und Lewandowski und dann musst du das und der muss da und dann musst du so und dann musst du so. Also das heißt, jeder Spieler hat einen umfangreichen Beipackzettel bei sich, was er insbesondere von dem, was er zu tun hat. Und dann ist klar, dass es Balleroberungsszenarien werden besprochen. Wenn das ist, dann das. Wenn es so ist, dann so. Wir müssen gucken, dass wir die Mitte zubekommen. Wir müssen zusehen, dass unsere Außenverteidiger nicht zu hoch stehen, dass dahinter kein Platz ist. So, solche Matchplan-Szenarien. Und ich glaube, dass sie sich mit Reagieren im Moment leichter tun als mit Agieren.
Ja, das ist definitiv so. Also,
und das hat dieses Spiel gestern natürlich in besonderem Maße bewiesen, wenn man sagen muss, also die Bayern haben noch nie 5-0 im Pokal verloren, wenn ich es richtig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die haben noch nie nach 20 Minuten 3-0 zurückgelegen. Das war eine Demütigung vom anderen Stern gestern über 25 Minuten. Eine Mannschaft im kompletten Rauschzustand, beflügelt natürlich durch ein frühes 1-0, begünstigt auch durch einen sehr fragwürdigen Elfmeter, aber in Summe natürlich höchst verdient.
Das ist ja der nächste Punkt, ne? Also wenn du Bayern dann mal, wenn du mal in diese Situation kommst, die Bayern 5-0 zu schlagen, dass dann da am Ende auch noch der Stempel daneben steht, auch in der Höhe verdient oder sogar, es wäre sogar noch mehr drin gewesen, das kommt ja noch hinzu. Also
ich sagte, ich war gestern als Kommentator in der Situation, ich wollte das Spiel noch nicht zumachen.
Verstehe ich.
Also, weil ich denke, okay, 3-0, die werden jetzt rauskommen und Lewandowski trifft 47, dann hast du eine neue Ausgangssituation. Ja. Also das wird ein Sturmlauf vom anderen Stern. Dann macht er in der 51. macht er es 4-0. Und kurze Zeit später fällt es 5-0. Und dann hast du 70. und denkst so, jetzt irgendwann fangen die an. Irgendwann müssen die ja anfangen. Dann hat Sommer so zwei Paraden, aber du hast ja jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, jetzt. Sondern die waren wie paralysiert. Ja. Das ist nicht zu erklären. Und ich finde, ich weiß gar nicht, wer diesen Ausdruck bemüht hat, aber Absturz aller Systeme, kollektiver Blackout über 90 Minuten, trifft es relativ gut.
Ich hab mir mal die Mühe gemacht, Wolf, da du ja weißt, trotz meiner kurzen Nacht will ich mich ja immer bestmöglich auf dich und auf den Podcast vorbereiten. Ja. Und habe mir mal so ein paar die besten Zitate rausgesucht, weil ich es tatsächlich auch, wie du, sehr spannend fand, was die Kollegen danach gesagt haben. Und du hast ja gerade schon vom Absturz aller Systeme gesprochen. Thomas Müller hat unter anderem gesagt, in Bezug auf die Medien, ihr könnt loslegen, wie ihr wollt. Man kann heute alles herannehmen, was man will. Wir müssen uns dem stellen. Man kann alles hinterfragen und ihr liegt immer richtig. Es war von allen Beteiligten, bis auf Manu, den wir schön im Stich gelassen haben, von allen Beteiligten eine katastrophale Leistung. Wir können uns bei den Fans nur entschuldigen. Das war nicht Bayern-like, bin immer noch sprachlos, sowas noch nie erlebt. Also so eine Situation hatte ich auch noch nicht. Also wenn selbst Thomas Müller so weit ist, dass er das Wort Sprachlosigkeit im Mund nimmt, dann weißt du, was passiert sein muss. Also
die waren mit einem völlig neuen Phänomen konfrontiert. Ein Phänomen, das normalerweise die Bayern beim Gegner auslösen. Das ist nach 20 Minuten ist mal so ein Tornado über den Gegner hinweg. Und meistens ist es ja ein Bayern-Tornado, der über den Gegner weggefetzt ist, dass du dir wirklich Angst und Sorgen machen musst und sagst, Mensch, was macht der mit denen? Die haben ja auch Familie, teilweise Kinder. Wollt ihr nicht ein bisschen Rücksicht nehmen? Es gucken auch noch Jugendliche zu und so, weißt du? Und das war anders. Die wussten überhaupt nichts damit anzufangen. Das ist ja auch jetzt keine Mannschaft, die dann irgendwann sagt, jetzt gehen wir mal auf Schadensbegrenzung Also wenn Mannschaften in München antreten, ich sage es mal grob und überspitze es bewusst, Mannschaftsbus vors Tor, solange die Null halten, wie es nur irgend geht. Und wenn es nach 60 Minuten noch 0-0 steht, dann wagen wir uns mal nach vorne. Oder lange Bälle hinter die Kette. Wenn es dann nach 20 Minuten 0-3 steht, dann fängt er schon an, Stürmer auszuwechseln, damit es nicht zweistellig wird. Das ist ja ein Phänomen, mit dem sind die Bayern quasi nie konfrontiert. Nie.
Ja.
Und da konntest du nach 20 Minuten konntest du im Grunde die komplette Mannschaft auswechseln. Robert Lewandowski hat in der ersten Hälfte 10 Ballkontakte gehabt.
Das ist 10. Die hat er
Ich habe irgendwann gesagt, der Balljunge hatte mehr.
Ja.
Der Schiedsrichterassistent hatte mehr.
Also ich habe mich wirklich im Stadion an ein Spiel erinnert gefühlt relativ früh, weil es das Einzige, was wirklich diese Surrealität beschreibt, ist das 1-7 Brasilien gewesen, weil es auch vergleichbar war mit dem, dass die Protagonisten, egal auf welcher Seite sie standen, die Randfiguren drumherum, sprich die Zuschauer und Trainer und Betreuer und weiß ich nicht was, dass keiner wusste, was da unten gerade passiert. Ja. Und es auch wahrscheinlich mit, ich meine, Brasilien ist jetzt wie lange her? 7 Jahre? Das Spiel ist jetzt gerade 15 Stunden alt. Dass es wahrscheinlich keine Erklärung geben wird. Also es wird keine Erklärung geben für diese Bayern-Leistung, glaube ich. Also Julian Nagelsmann wird sie finden müssen, auf den kommen wir bestimmt gleich noch und auf seine Küche. Aber auch Gladbach, es war ja, also da haben ja Leute gespielt, Kone, da hast du gedacht, der hat seinen Marktwert gestern mal kurz um
verdoppelt,
mindestens verdoppelt.
Ja.
Embolo, Benze Baini, ich könnte man jetzt auch noch weitere aufzählen. Und auf der anderen Seite dann Leute, dass jetzt bei Bayern mal einer einen Totalausfall hat oder zwei oder drei, das kommt ja schon alle Jubeljahre nur mal vor. Aber das alle, Neuer, hat Müller recht, würde ich auch ausklammern, dem kann man gar nichts vorwerfen.
Der hat das 6. und 7. noch verhindert.
Ja, genau, richtig, hat er. Aber ansonsten, von vorne bis hinten kompletter Totalausfall, definitiv.
Ja.
Und das zu einem Zeitpunkt.
Dafür ist das Wort desolat im Sport erfunden worden.
Ja, definitiv. Und jetzt, ich weiß nicht, Wolf, vielleicht hast du ja eine Erklärung, aber ich habe bislang noch keine gefunden.
Nee, ich hab keine. Ja. Es gibt keine schlüssige Erklärung. Das ist ja da auch das Schöne und das Faszinierende an dieser Sportart, dass man eben nicht alles erklären kann.
Ja, stimmt, ja.
Ja, du kannst Matchpläne entwerfen, du kannst bis zur letzten Stelle hinterm Komma, kannst du alles vorbereiten und dann kommt einer nach 76 Sekunden, schießt 1-0, mit dem zweiten Torschuss fällt es 2-0, dann kriegst du noch einen krummen Elfmeter, da hat das Spiel noch nicht richtig angefangen, da siehst du schon den Zug nicht mehr. Der ist schon lange, also aus dem Bahnhof ist er schon längst raus, aber der ist auf gerader Strecke, ist der kilometerweit weg. Und ich glaube, dass es geholfen hat, es ist hypothetisch, aber es hätte, glaube ich, geholfen, wenn der sportlich Verantwortliche gestern da gewesen wäre.
Weil du dann mehr Einfluss nehmen kannst. Also ich habe,
glaube, ja, weil du halt auch mit Präsenz und mit Körpersprache und auch an der Seitenlinie ein bisschen was machen kannst, weil du dann vielleicht dadurch, dass du noch näher dran bist, auch ein Gefühl für die Situation entwickeln kannst. Also das kannst du halt über den Bildschirm nicht. Also das ist ja, wir als Kommentatoren werden ja auch häufig gefragt, was macht das denn für einen Unterschied, ob ihr im Stadion sitzt oder ob ihr es aus dem Studio kommentiert. Das ist, du kriegst natürlich die Vibes, kriegst du viel besser mit,
ja, ist so.
Wenn du dort bist, wenn du da bist und du einfach merkst, Alter, die wackeln alle vom anderen Stern.
Ja, und du beobachtest und
der
ja auch
wackelt
Sachen,
vielleicht
ne,
noch ein bisschen mehr und dann, ja. Ich habe es nach 20 Minuten gesagt, also vielleicht muss er Hernandez oder Upamecano rausnehmen und einfach Süle bringen.
Ja, oder beide.
Ja. Nur, nochmal, die sind das ja nicht gewohnt. Also die waren ja nie in der Situation. Nie. Nie. Dass du nach 20 Minuten einen aufgrund seiner Leistung rausnehmen musst, also nicht nur einen, sondern 4, 5. Ja. Das gab's ja. Ich kann mich nicht dran erinnern. Für mich war sehr nah gestern das Wolfsburg 5-1 gegen
Graffici.
Und Graffici, ja.
Graffici.
Wo der die alle lächerlich gemacht
mit
hat.
Der Hacke.
Und quasi dieses Tor, dieses Spiel quasi geprägt hat. Also auch in seiner Surrealität in seiner Bizarrheit.
Genau, wo Ottl, ich weiß nicht, wer es war, auf der Linie noch zusammenbricht.
Also das Duo Lettl,
genau. Ja. Noch zusammenbricht.
Ja, gab's ganz genau. Und jetzt gab's jetzt gestern nicht, weil Gladbach einfach da so viel Wucht
zu
hat.
Blind also, war. Weil sie zu blind waren.
Weil nein, die waren einfach zu wuchtig und zu kraftvoll und aber wenn ich das 2-0 nehme, wo Hofmann dann in höchstem Tempo sieht, dass in der Mitte alle zugestellt sind und spielt ihn dann, sieht dann Benze Baini da frei.
16er, ja.
Das ist ja, das ist.
Ja, das war großes Kino. Also auch.
Ja, das war großes
Kino. Wie gesagt,
das war.
Also,
da dabei gewesen zu sein, da hast du halt wirklich gemerkt, es passiert was Historisches und trotzdem war bis zum Abpfiff hatte dieses Spiel das Fragezeichen, dass es dann jetzt gleich irgendwann losgeht. Ja. Aber es ging nichts los. Nichts ging los. Nichts.
Definitiv. Also, es hatte so viele Facetten auf beiden Seiten. Also der, wenn hast du hast gerade das 2-0 exemplarisch genommen. Es war natürlich ein Angriff, One-Touch-Football vom Allerfeinsten, den man sonst halt eigentlich nur von Bayern tatsächlich kennt. Ja. Abstrichen von Dortmund. Bayern ist ja überhaupt zu keiner Phase des Spiels in diese von dir beschriebenen 60% Ballbesitz plus, die man ja eigentlich immer einkalkulieren muss, egal wie man als Gegner heißt, nicht mal ansatzweise reingekommen. Zu keiner Phase dieses
Spiels. Die haben nach 35 Minuten das erste Mal aufs Tor geschossen.
Ja, das muss man sich auf der Zunge.
Und das war noch keine Torchance.
Lass uns den Abend mal fiktiv nachempfinden, Wolf, wie er wohl in Julian Nagelsmanns Küche ausgesehen haben könnte.
Ich hab gesagt, irgendwann jetzt fängt er an, seine Küche zu zerlegen. Da müssen morgen müssen da die Handwerker
mit dem Kantholz, oder?
Ja, absolut. Der hat einen Baseballschläger in der Hand und hat da alles kurz und alles zu Klump gehauen,
Ich hatte mir so vorgestellt, er ist vielleicht so beim, wird sich ja wahrscheinlich gerade auch, hat ja noch ein paar Symptome, wie man hört, noch einen Tee gemacht haben und darüber mit so einem Deckchen vielleicht nochmal gemütlich gemacht haben, bevor es dann losgeht. Und ist dann eingeschlummert beim Sandmännchen, weißt du? Und dann Zeitsprung, Anrufe in Abwesenheit 17, Dino Topmüller. Und dann so 23 Minuten, Dino, ist was passiert? Ist schon was passiert? Oh, steht 0-3. Okay, was kann ich für dich tun?
Der hat sich den ersten Tee gemacht, da steht schon 3-0. Da pfeift das Ding auf dem Herd. Ah, Teewasser ist fertig, super. Da werde ich mir jetzt mal schön einen aufbrühen. Und dann macht er vorne an der heißen Herdplatte, läutet er seine Kräutermischung, läutet und währenddessen schlägt's ein auf dem Monitor. Und er kommt wieder zurück und sieht, ach du heiliges Kanonenrohr. Und dann fängt er an und kippt Cognac nach.
Hektisch, kippt hektisch Cognac nach.
Jetzt ist nicht die Zeit, um mit den Kräutern aufzuhören.
Ja, das wäre so eine schöne Regieanweisung dann, ne? Klammern.
Ich sag dir grundsätzlich, das ist eigentlich, also, die Bayern-Fans müssen da mal durch und die kommen da auch durch. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das ohne größere Nachwirkungen bleiben wird. Wobei Union wird natürlich jetzt kompliziert.
Ja.
Entschuldigung. Aber die Bayern werden da durchgehen und wahrscheinlich wird einer der nächsten Gegner, wenn nicht schon der nächste, wird büßen müssen für diese Schmach.
Irgendwer hat geschrieben, so nach Abpfiff heißt fürs Wochenende, Bayern schießt Union aus Berlin und Gladbach verliert zu Hause gegen Bochum. So, das kannst du halt haben. Das ist auch das Schöne. Ja. Das ist auch das Schöne.
Ja, aber gleichzeitig ist es, für den deutschen Fußball ist es immer wieder gut, wenn es solche Momente gibt. Also es hätte es jetzt nicht in der Wucht oder in der Größenordnung gebraucht, glaube ich. Aber alleine die Tatsache, dass eine Mannschaft mal verdient gegen die Bayern gewinnt, hilft halt jedem kommenden Gegner zu glauben, dass es möglich ist.
Ganz,
und das ist dass die weiße Fahne einfach kein guter Berater ist.
Ja.
Und man neigt ja dann dazu, und wir auch, halt auch so ein bisschen läppsch und so ein bisschen ironisch, ja, wie hoch gewinnen sie denn diesmal? Ach, wieder 4-0 und jetzt, ach, wieder 5-0, ach, so. Dass es eben auch durchaus zwischendurch mal Momente gibt, wo es eben einer Mannschaft einfach gelingt, den Bayern ein Bein zu stellen.
Ja.
Also, dass das auch keine Maschinen sind. Und gleichzeitig, und das geht jetzt eigentlich in Richtung der Bayern, dass gleichzeitig hinter diesem Lauf und hinter diesen Spielen einfach auch harte Arbeit steckt, dass die nicht auf den Platz gehen und automatisch gewinnen, sondern dass sie auch ganz viel dafür tun müssen. Weil man sieht, was passiert, wenn sie nichts dafür tun.
Ja.
Müssen oder dürfen oder können oder was auch immer sie gehindert hat. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Und es ist eben nicht so wie letztes Jahr Schneetreiben Kiel, so eine Laune des Pokals oder jetzt wie gegen Eintracht Frankfurt. Das Ding kommt ja daher, die Niederlage kommt ja daher wie so ein Ergebnisirrtum. Bei allem Respekt vor der Frankfurter Leistung. Aber die Bayern müssen ja auch das Spiel eigentlich hoch gewinnen. Sondern in dem Fall hast du halt eine Situation, die Gladbacher gewinnen auch in dieser Höhe verdient. Und das zeigt allen und auch der europäischen Konkurrenz, also du kannst es ja ein bisschen größer spannen, hilft es daran zu glauben, dass die Bayern schlagbar sind oder nicht unschlagbar sind.
Die DVD oder die, ich weiß nicht, was man da heutzutage macht, den Stream mit diesem Spiel, der müsste eigentlich an alle Clubs, die jemals in die Verlegenheit kommen, gegen Bayern München zu spielen, müsste rausgeschickt werden.
Die Scheichs haben sich das Ding sofort kommen lassen.
Genau.
Und dann gesagt, das ist morgen, Handout bitte an alle Spieler, Paris Saint-Germain, Manchester City.
An alle Scheichs.
Guckt euch das an. Guckt, wie super das gelaufen ist. Dann wisst ihr schon mal Bescheid. Ansonsten, selbst der Blutscheich aus
Newcastle.
Ganz reiche Blutscheich aus Newcastle. Hat mal in Vorauseilen und Gehorsam. Guckt euch das an. So will ich es
haben. Ja, und wenn dann da der Lulu Favre dort Trainer wird, dann wird der sagen, brauche ich nicht. Habe ich selber schon ein paar Mal hingekriegt. Aber 5-0 ging es nie aus. Das muss man auch dazu sagen. Ich möchte nochmal auf Nagelsmanns Küche zurückkommen. Also hat er, glaubst du jetzt wirklich, wie reagiert so einer, ne? Also jetzt mal Spaß beiseite, dass da vielleicht mal was durch die Gegend fliegt, würde ich gar nicht ausschließen. Aber machst du dann, also nimmst du dann noch mehr Einfluss und quatscht er dann dem Topmöller alle 30 Sekunden was aufs Ohr? Oder sagt er dann auch irgendwann so, jetzt lasse ich das in die Nummer machen und...
Also wenn ich es richtig weiß, ist der Dino Topmöller gar nicht mit ihm verbunden.
Ja, oder sorry, die seine Assistenten, ja.
Ja, also ich glaube, dass er mit dem Analysetrupp verbunden ist und dann sagt, pass auf, das sind die Szenen, die er bitte so zusammenfasst und in der Pause zeigt. Und dass er dann irgendwie dem Xaver Zembrot möglicherweise mit Knopf im Ohr, ich weiß nicht, wer da der Glück sitzt, da glaube ich noch, dass er denen quasi mit auf den Weg gibt, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Und nochmal, das war ja gestern, das war ja so neben der Spur, dass es einfach geholfen hätte, wenn er da gewesen wäre. Also es hätte sicher, ob sie es anders gestaltet hätten oder nicht so hoch verloren hätten, ist jetzt absolut hypothetisch. Aber ich glaube, er hätte ganz anders Einfluss nehmen können, als in seiner Küche sitzend mit seiner Kräutermischung und einem Baseballschläger in der Hand.
Schusskognak.
Und wirft
die Halsdecke.
Ja, und wirft die Küchenmesser in die Wand. Und weiß ich nicht.
So aufs Gladbach-Poster, sowas, was da noch aus den 70ern irgendwie hängt. Er war doch früher mal, war das nicht so, dass er mal, war Bayern-Fan immer schon, ne, als Kind.
Ja.
Ja. Aber was heißt das jetzt für die nächsten Spiele von Bayern? Also machen die so, weil sie es ja eben noch nie erlebt haben, sagen die, pass auf, brauchen wir auch gar nicht mehr groß in die Analyse gehen, weil wir wissen ja, dass wir es können? Oder ist das dann erst recht so ein Reflex, weil wir es noch nie erlebt haben, müssen wir es auch wirklich sehr, sehr ernst nehmen und detailliert nochmal aufarbeiten?
Ich glaube, dass sie es ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass sie es wirklich detailliert aufarbeiten, weil sie alle wissen, dass sie es viel besser können. Mhm. Und dass sie es jetzt erstmal so verbuchen, das hat man alle 10 Jahre mal und jetzt war alle 10 Jahre.
Jetzt sind sie zweimal hintereinander in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden, wenn ich das richtig habe, oder? Also das ist auch historisch. Also jetzt der eine Titel ist weg. Es wurde viel immer darüber gesprochen. Julian Nagelsmann, Titel, wie wichtig das ist. Bayern, jetzt hat er diesen Start hingelegt. Es war eigentlich nur noch eine Frage, wie viele Titel holt er. Fakt ist, auch so ein Abend macht ja schon mal, der macht schon mal ein Kreuz dadurch. Ne? Du hast da so drei bis sechs Pokale haben die Bayern da jedes Jahr stehen, die schon mal vorgedruckt werden in der Stanze, die auf die Briefumschläge draufkommen. Und der erste ist jetzt schon mal durchgestrichen. Kurz, 28. Oktober.
Ja.
Ist scheiße, ne? Würde man
sagen. Naja, ich könnte es jetzt nicht. Also,
Schöner.
Absolut, auf den Punkt gebracht. Das ist.
Da musste ich mich nämlich an den geschätzten Kollegen damals erinnern. Peter Berg vom NDR. Der hat damals diese Frage, ich glaube, es war, wer war Trainer bei Eintracht Braunschweig, 0-7 zu Hause verloren und dann auch so. Ja, was sagen Sie? Ist scheiße, ne? Live on air. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also dieser Titel, der ist natürlich, der tut Nagelsmann schon weh, glaube ich. Also jetzt.
Ja, der Titel, das ist der Titel, der das Double macht. Genau. Das ist der Titel, der das Triple macht.
In der ersten Saison haben, ich sag's, Kovac hat in der ersten Saison das Double geholt, in diesem Jahrhundert. Magath hat das Double geholt in seiner ersten Saison. Van Gaal, glaube ich, hat das Double. Also, Double ist ja bei Bayern eigentlich fast normal, muss man sagen.
Ja, also der hat ja für 5 Jahre unterschrieben. Also ich bin jetzt weit weg jetzt ein Urteil über die.
Nein, aber der erste Titel ist weg.
Ja, der erste Titel ist weg, Punkt. Also der DFB-Pokaltitel, man kann es auch andersrum anfliegen und kann sagen, das ist der unwichtigste Titel, der ist weg. So.
Ja, kannst du auch, stimmt.
Der Titel, der erwartet wird, ist die Meisterschaft. Da sind sie voll auf Kurs. Der Titel, der die Saison krönt, ist auch noch verfügbar. Ne? Also
steht noch im Schrank, ja.
So,
ja.
Also das ist, da geht's dann in März und geht's dann in April und dann reden wir darüber. Und dann wird der Doppelstrich gemacht auf das erste Jahr oder unter das erste Jahr Nagelsmann. Und dann kann man sagen, okay, also jetzt hat das große Double geholt, ist natürlich Weltklasse und wir erinnern uns mit einem mittlerweile Grinsen auf dem Backen an diese 0-5 Niederlage in Gladbach, aber das war der Antrieb für uns. Also du weißt, aus dem 1-5 in Frankfurt entsprang die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte vor 2 Jahren.
Aus dem 2-5 im Pokalfinale gegen Dortmund entsprang der Champions League-Titel ein Jahr später.
Also, das ist, Sie wissen schon, mit 5 Gegentoren dann im Nachgang gut umzugehen. Und das würde ich doch sehr gerne abwarten wollen. ich jetzt sage, klar, dass die jetzt dass die da rausgeflogen sind, ist scheiße.
Oh Gott. Die Kräutermischung, mach die Kräutermischung.
Krieg ich einen Hustenanfall.
Ist scheiße. Bringe diesem Mann eine Kräutermischung.
Ich brauche Kräuter. Ich brauche vom Kräuterbaum. Ja. Genau, also ja. Das es spricht vieles dafür, dass sich das sehr schnell wieder reguliert.
Jetzt lass uns noch ein bisschen über Borussia reden. Adi Hütter, den du ja, wie du richtig analysiert und nochmal berichtet hast, am Montag in deiner Kolumne bei uns schon erwähnt hat und ihm durchaus zugetraut hast, dass er auch die Bayern
so, schlagen kann. Und das war die Nummer. Und das war ja auch das Thema der Kolumne. Wer sich interessiert, kann sich ganz gerne nochmal nachlesen.
Auch im Internet unter www.sportbuzzer.de.
Ja, es war wahnsinnig schwer, wirklich aus diesen zwei Spielen echte Schwachstellen auszumachen. Du hast halt in der Phase Augsburg zu Saisonbeginn, also nach dem 1-1 gegen Bayern, hast du ein sehr klares Gefühl gehabt, dass du einfach mit ein, zwei, drei Personalwechseln vielleicht mehr erreichst. Ja, also du musst natürlich ein bisschen ins Risiko gehen, du musst Personal ein bisschen ins Risiko gehen.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, was ja dazu geführt hat, es hat ja gefruchtet.
Es hat also gefruchtet, absolut.
Mit den Siegen gegen Dortmund und Wolfsburg.
Absolut, ja. Absolut. Dann hast du gesagt, naja, Dreierkette, / Fünferkette, fehlt da nicht vorne dann einer, gerade gegen so Mannschaften, wie Stuttgart oder auch wie Hertha, musst du da nicht einfach mehr Risiko noch nehmen, vielleicht Neuhaus auf der 10, hinten 4 statt 3 oder 4 statt 5, so, um einfach noch einen Offensiven frei zu haben und dann noch mehr Druck zu entwickeln und noch mehr Punch zu entwickeln. Aber im Grunde war es so, es gab jetzt nicht die Schwachstelle, wo du irgendeinem einen Vorwurf machen konntest. Embolo hatte ein paar Fahrkarten zu viel.
Stindl kam
nicht richtig zum Zug und auch nicht richtig zum Abschluss. Aber es gab so nicht die Schwachstelle. Und deshalb hat er gestern genau einmal getauscht.
Im Vergleich zum Spiel vorher. Was ja im Vorfeld durchaus anders prognostiziert wurde.
Genau, ne? Also, und ich habe mich gefreut, weil ich mich bestätigt gefühlt habe. Also ich habe gedacht, ja klar, also wen willst du denn, was willst du denn jetzt machen? Willst du dann Player und weiß, die Bild-Zeitung hat geschrieben, der rasiert und der rasiert und der rasiert.
Vier Leute.
Und ja. Und er sagt, aber was soll ich, also der Hütter sagt, also wen soll ich denn rasieren? Wieso soll ich denn einen rasieren? Es ist ja nichts Schlimmes passiert eigentlich. Wir haben die Spiele nicht gewonnen. Und er macht den einzigen nachvollziehbaren Wechsel, also wenn man Hütter ein bisschen kennt, ist Benze Baini für Netz, weil Ginter wieder fit. So, das genau. Ist es. Und ansonsten Statik beibehalten und wumm.
Jetzt kannst du natürlich, ist man im Nachhinein wie immer schlauer,
ja.
Aber was du gesagt hast, würde ich total unterschreiben im Hinblick darauf, wenn man Hütter ein bisschen kennt und wenn man verfolgt hat, ist er nicht der Typ, der dann nach einer ja doch unglücklichen Niederlage gegen Hertha mit einer Leistung, die zumindest über 30, 40 Minuten gut, ordentlich war,
ja.
Alles über den Haufen zu werfen.
Das ist keine und dann vor einem Spiel.
Nein, genau. Ja. Nicht vier, fünf Leute zu rasieren oder das Ganze in Frage zu stellen, was du ja damit dann ein Stück weit tust, ja. Wenn du fünf Umstellungen bringst, dann ja. Drei Tage später. So, hat er nicht gemacht. Und Benze Baini und Ginter sind natürlich in diesem Puzzle schon zwei ganz, ganz entscheidende Faktoren, auch für die Zukunft, finde ich, ja. Ne, von Gladbach. Also, du hast gestern wieder gesehen, auch, finde ich, was der Ginter für einen Schritt in seiner Entwicklung in den letzten Jahren gemacht hat. Das ja. Ist schon ein richtiger Führungsspieler geworden in diesem Konstrukt.
Ja, da ist übrigens ja. Auch Rose dran beteiligt. Das werden Sie im Gladbacher ja. Umfeld nicht so gerne hören, aber es ist so.
Ist aber so. Und deshalb war der Ginter übrigens auch einer derjenigen, glaube ich, die am meisten auf gut Deutsch gepisst waren, dass der Rose gegangen ist.
Ja.
Nicht, weil er gesagt hat, das ist ein Idiot, sondern weil er gesagt hat, ey, mit dem hatten wir doch eigentlich was vor und der mit uns.
So. Und Hütter hat noch eins geschafft, jetzt in der Kürze der Zeit. Er hat massive Spielerwerte geschaffen. Mit Scully, mit Luca ja, Netz, das, mit Jordan Bayer.
Bayer auch.
Nimmst du
der sah nicht gut aus gestern, ja.
Manu Kone.
Ja.
Der schon ein paar Millionen gekostet hat, aber der durch das Spiel gestern halt massiv profitiert hat, aber auch schon vorher, das war halt einfach keiner. Der Hütter hat es bei der Pressekonferenz hat er das mal so rhetorisch in die Runde gefragt, wen soll ich denn da rausnehmen? Da ging es um Neuhaus. Wen soll ich rausnehmen? Zakaria oder Manu Kone? Ja, im Grunde kannst du keinen rausnehmen. Und soll ich Neuhaus statt Stindl spielen lassen? Naja, auch eher nicht. Soll ich Hofmann rausnehmen?
Kramer kommt auch nochmal irgendwann zurück, ne?
Der Hofmann ist sowieso der Beste von allen. Okay, so soll ich Embolo rausnehmen? Nö, eigentlich nicht. Der läuft sich die Haare. So, wen soll ich denn rausnehmen? Also es war so, ja. Und dann ist es so aufgegangen. Und trotzdem die Wahrheit ist dann nächsten Sonntag ist es glaube ich gegen Bochum.
Bochum, ja.
Und ich habe mit ganz vielen Gladbachern gestern gesprochen, die noch kamen und mit einer nicht ganz Corona-konformen Umarmung sich einfach nur gefreut haben und bei mir bedankt haben.
Ja. Er kam zu dir hoch,
dann,
zum Platz.
Ja, er kam dir hoch. Und dann haben fast alle gesagt, scheiße, und jetzt fliegen wir nächste Runde bei 1860
München. Ja, auch das wäre ein Klassiker in der Clubhistorie tatsächlich. Also
aus Tradition skeptisch.
Ja. Ja, wir müssen ja auch noch zwei, drei Worte gleich über die anderen Spiele verlieren, aber ich wollte nochmal, weil ich es natürlich auch so schön fand, mal wieder nicht auf der Pressetribüne zu sitzen, ja. noch so die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Also unter anderem fand ich, tat mir gestern ein Fan sehr, sehr leid, oder er wurde auch von den anderen, ich sag mal, freundlichst begrüßt bis verhöhnt, weil er kam in der, ich glaube, es war die 23. Minute, weil er zeigte die Uhr gerade an, ja. Und suchte seinen Platz und hat dann ungefähr 4 Leute verscheuchen wollen, die auf seinem angeblichen Platz saßen, unter anderem uns. Er hatte sich aber schlicht im Block vertan, wie sich danach herausstellte, und hatte leider die ersten 20 Minuten dieses Spiels verpasst. Ja. Was durchaus unglücklich gelaufen ist, kann man so sagen. Also das war wirklich sehr, sehr schade. Und ich hätte sie beinahe auch verpasst, wenn ich, es gab ungefähr 15 Würstchenbuden und ich habe die zielsicher wieder die gefunden, wo man am längsten ansteht. Ja. Und als ich dann endlich dran war, fiel uns dann auf, dass der Kollege dort hinter stand, offenbar, wie er uns dann auch sagte, dass sein Mitarbeiter oder Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob es mehrere eingeplant waren, ausgefallen ist. Also der Mann hat gleichzeitig die Würstchen gebraten, hat sie aus der Kühltruhe und aus dem Paket geholt, hat abkassiert und die Brötchen vorbereitet. Ja. Also der hatte quasi 4 Jobs gleichzeitig. Ja. Für mich der Held des Abends, neben dem Protagonisten.
Und mit dem rechten Fuß hat er die Pommes jongliert.
Ja, ja, genau, das war stark. Ja, 1860 hast du angesprochen, Wolf. Es ist noch ein Münchner Club drin. Schalke hat sich verabschiedet.
Ja, ja, das, das Pokal, das ist die Faszination, das macht diesen Wettbewerb so toll, unberechenbar. Die einen nehmen ihn ernster als die anderen.
Schalke hat ihn nicht so ernst genommen, hatte ich den Eindruck.
Ja, hatte ich auch den Eindruck. Also zumindest hat jetzt die Aufstellung nicht dazu beigetragen, dass man einen anderen Eindruck gewinnen konnte.
Wie kann man auf diese Idee kommen? In der Phase?
Ja, es ist interessant. Ich weiß es nicht. Man muss ihn persönlich fragen. Also ich jetzt als Schalke-Trainer hätte gesagt, und jetzt zeigen wir über den Pokal, dass wir in die erste Liga gehören und zeigen es einer großen Öffentlichkeit und nicht nur einem Zweitligapublikum.
Und du hast gerade so ein zartes Pflänzchen, was wieder anfängt zu sprießen. Weißt du, du hast 4-mal gewonnen, du hast ein bisschen Euphorie wieder, du hast mal so einen Last-Minute-Sieg wieder gelandet in Hannover, wo du sagst, ey, wir können es ja doch noch, ey, wir sind noch der große FC Schalke. Und dann fährst du ja wirklich nicht zu irgendeiner zu irgendeinem Drittligisten.
Ey, du weißt, was dich erwartet. Wenn du nach Braunschweig fährst, weißt du, was dich erwartet. Genau. Dass wenn du ins Grünwalder fährst, das sind halt einfach Vereine mit einer großen Fanbase, die in der Lage sind, da richtig Luft unter die Flügel des Vereins zu blasen für 90 Minuten. Das ist großartig. Ist großartig, wirklich. Ich ganz viele ganz viele ja. Leute, die ich kenne, sind Anhänger des TSV 1860 München und pilgern ins Grünwalder Woche für Woche und sind auch über Land gefahren schon vor 3-4 Jahren, als sie in den absoluten Niederungen unterwegs waren. Jetzt, du hast so das Gefühl, da wächst Substanz heran, die auf Sicht wieder die Rückkehr zumindest mal in die zweite Liga verspricht.
Ja, fand ich auch toll, wie gesagt, aus Schalker Sicht natürlich bitter, weil du alles dir im Prinzip wieder eingerissen hast mit diesem einen Spiel, was du dir mühsam in den Wochen zuvor wieder aufgebaut hast.
Ja.
Auch aufgrund der Tatsache, dass du dass du den Eindruck erweckt hast, so muss man es ja vorsichtig formulieren, weil wir waren alle nicht in der Kabine dabei, dass man das eben so im Vorbeigehen machen wollte und dass man dann Terodde draußen lässt und den Torwart wechselt, und das ist dann halt echt schwer nachvollziehbar, und ja. Das lässt natürlich dann auch echt wieder bei vielen Teilen der Fans, ich habe viele Schalker Fans in meinem Freundeskreis, Zweifel dann an Gramozis aufkommen, muss man ganz klar so sagen.
Absolut, ne? Absolut. Ja. Kein Schalker Fan ist übrigens Sascha Mölders, ne?
ja, abgeklebt hat er das, ne, ja. Auf dem Trikot. Also man hat ja immer diesen, für die, die es nicht gesehen haben, man hat ja immer diese eingestickte Spiel, die Spielpaarung, steht dann irgendwie DFB-Pokal, zweite Runde, 26.10. TSV 68, Schalke 04, und er hat Schalke mit was hat er das überklebt? Ich hab's nicht gesehen.
Du hast einfach so ein Tape drüber gepackt.
So ein Tape drüber, weil er sagt, er kommt aus Essen und er möchte nicht Schalke auf sein.
1860 gegen durchgestrichen.
Ja, er ist natürlich ein Typ, ne? Der Möllers, der kokettiert natürlich auch damit, aber er ist, passt halt dahin wie die Faust aufs Auge, ne?
Ja. Ja, total. Ja, absolut. Absolut, mit allem, was dazugehört. Also da kann sich auch jeder Fußballfan kann sich damit identifizieren. Ein paar Kilo zu viel, aber maximaler Einsatz. Der marschiert 90 Minuten.
Ja, und genau, früher hätte man gesagt, noch eine leichte Fahne, ne? So vor gestern Abend irgendwie noch. Ja. Hast du noch irgendwas gefunden irgendwo, eine leichte Schürfwunde, wo du sagst,
genau. Und dann bin ich wirklich, als ich nach Hause gekommen bin, ich ausgerutscht, ne?
Ja, genau.
Und bin dann mit der Stirn, ganz unglückliche Situation, weil ich das Dreirad von meiner Tochter nicht gesehen habe, bin ich mit der Stirn auf der Treppe aufgeschlagen. Naja, und jetzt siehst du ja, wie ich aussehe.
Genau,
ja.
das ganz unglücklich.
Und schon das ist nur die halbe Wahrheit, ne?
Ja, der Pokal wird uns noch weiter beschäftigen. Ich finde, Gott sei Dank ist er so in Deutschland, wie er ist. Und ich bitte belast ihn so, wirklich. Also
ja.
Das kenne ich wirklich auch aus anderen Ländern. Also wenn ich nach England dann gucke parallel, da spielen dann, sind ja 3 Pokale, 4 mittlerweile, Karamell Cup, Carabao Cup, Fujiyama.
Nein, aber der Liga-Pokal in England ist halt einfach einer zu viel. Das ist so.
Ja.
Das ist der zu viel ist, wo die Top-Mannschaften der Premier League einfach ihre A-Jugend hinschicken.
Richtig.
Und sagen, ja, komm, dann da.
Auch verständlich übrigens, bisschen, ne? Die haben ihr, schon 200 Spiele.
Könnt ihr euch ein bisschen verlustieren. FA Cup ist immer noch voller Tradition, weil da die Großen ja auch erst im Januar einsteigen.
Auch das finde ich das aber schräg.
Macht dann den Kalender in der Rückrunde. Ich finde auch, also wir hatten ja eine Zeit lang, schien es ja so, gerade auch im Pokal, dass du gesagt hast, der Favorit setzt sich ja immer durch. Also du hast ja praktisch keine Überraschung mehr oder keine
Sensation. Das war so, 3, 4, 5 Jahre vielleicht war das so, ja.
So, und da plätscherte dieser Wettbewerb so vor sich hin, und dann gab es nochmal große Bühne in Berlin, und am Ende haben die Bayern den Pott hochgehalten. So, und das hat sich, finde ich, ein Stück weit verändert. Und das ist auch gut so. Also du hast Herausforderer aus dem Amateurbereich, die wirklich nah dran sind, teilweise Sensationen schaffen, unterschlägt, Ober.
Kiel hat ja nicht nur Bayern rausgeschmissen, ne? Die haben
absolut. Ja. Ich meine, Karlsruhe gewinnt in Leverkusen.
In Leverkusen, ja.
Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Und auch in Berlin haben dann in den letzten Jahren ja auch wirklich mal andere Teams den Pott hochgehalten. Frankfurt hat das Ding geholt, Wolfsburg hat das Ding geholt. Ne?
Leipzig hat sich super schwer getan in Babelsberg. Die haben das Spiel nicht zubekommen und so. Das sind alles gute Momente, die, und auch Leipzig hat ja dann auch auf seinen Teil der zustehenden Einnahmen verzichtet. Mhm. Ja. Und das sind alles so Momente, wo ich sage, ja, der Pokal lebt und der Amateursport in Deutschland lebt und gerät wieder in Wallung. Und dann sind halt 6.000 in Babelsberg. Ich habe das Spiel in der Konferenz gemacht. Die haben alles an Rauchtöpfen und Feuerwerkskörpern da abgebrannt, was in den letzten Jahren liegen geblieben
ist. Wollte ich sagen, war das
so? Und haben dann in der Pause nochmal 3 zum Späti geschickt und haben gesagt, komm, Junge, kauf nochmal. Wir brauchen mehr Rauchtöpfe. Wir brauchen mehr Signalmunition.
Ich habe genau das Gleiche gedacht, Wolf, dass die sagt, die Sachen verpulvert haben, die 2 Jahre an Silvester liegen geblieben sind.
Da ist wirklich, Junge. Und dann ging das nächste Banner hoch und du wusstest schon, gleich geht's wieder los. Und jetzt Hintertor und wieder Leuchtraketen.
Ja, aber um nochmal auf den Pokalmodus zurückzukommen, es ist wirklich, auch in Spanien, Copa del Rey interessiert bis zum Finale, ehrlich gesagt, keine alte Sau. Und ich finde das so schön, dass das bei uns jetzt unabhängig von dem Spiel gestern noch so anders ist und dass es sich wieder eingependelt hat, weil du hast recht, es war ein paar Jahre so, dass das so ein bisschen ausgelutscht war. Aber jetzt siehst du ja, dass die Top-Teams neben es ja dann doch ernst. Bayern hatte gestern die allererste Kapelle auf dem
Feld. Es waren alle Sterne am Himmel. Ja. Das ist so die einzigen, die so in den letzten, wo man in den letzten Jahren so das Gefühl hatte, die finden es mega, weil sie total gerne nach Berlin fahren, war Dortmund
ja.
Frankfurt logischerweise. Und alle anderen haben halt gesagt, dass sie es ziemlich geil finden würden, nach Berlin zu fahren. Aber halt regelmäßig ganz weit weg waren von Berlin und von einem Pokalfinale. Die Bayern haben's so bei herlaufen lassen, bis dann irgendwann die großen Spiele kamen. Wo du dann halt auch mal 50-50 Konstellationen hatten, die dann mal für Dortmund ausgegangen sind beispielsweise. Das gestern war ein Kanonenschlag. Und jetzt geht der Pokal auf und jetzt wirklich, also jetzt ist ja auch für jeden, jetzt denkt sich jeder, wenn die Auslosung es gut mit uns meint, haben wir vielleicht die Möglichkeit, ein Pokalfinale zu spielen.
Der FC Bayern denke ist zum Beispiel raus,
auch, Leverkusen denke zum Beispiel raus. An den 1. FC Köln, die haben gestern 2-0 gewonnen in Stuttgart. Wenn das eine einigermaßen günstige Auslosung gibt, warum denn nicht?
Gladbach. Absolut, ja.
Man kann sich jetzt ernsthaft damit auseinandersetzen. Jetzt sind nur noch Mannschaften drin, die Gladbach schlagen kann.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Und jetzt sind nur noch Mannschaften drin, die Dortmund schlagen kann. Und es sind nur noch Mannschaften drin, die die Köln schlagen kann. Also.
Es ist wirklich.
Und auch noch ein paar Beinsteller, ne?
Das, ja, eben. Zur Grünwalder willst du dann nicht.
Und genau so soll es sein.
Ja, genau so soll es sein. Absolut.
Genau dann macht's Spaß.
Wolf, es war ein wunderbares Schlusswort. Wir stecken alle noch voller Euphorie. Du hast jetzt noch was vor dir. Du hast heute Morgen, das muss ich noch einmal aufarbeiten, weil da komme ich immer noch nicht klar. Du hast heute Morgen Patrick Lindner schon nicht beglückt, aber neben dir sitzen gehabt.
Wir haben nebeneinander gefrühstückt.
Wie war's?
Ja. Ganz normal. Der hat so freudlos in sein Brötchen gebissen wie ich.
Ja, also das erlebt man das ja auch.
Nicht mehr, ich hab die ganze Zeit überlegt, fällt mir ein Titel ein von Patrick Lindner. Mir ist keiner eingefallen.
Dann bist du wieder gegangen.
Ich hab so versucht, so den Zillertaler Hochzeitsmarsch. Aber er hat dann auch nicht reagiert. Nein, also wir haben da ganz entspannt gesessen und jeder hat für sich gefrühstückt und die aktuelle Presselage.
Ja, und die war heute ausführlich. Was ich mir noch notiert habe, sind 2 Initialen, Wolf. Das mag jetzt für dich total bescheuert klingen, aber du hast für einen Namen genannt, wo ich sage, gibt's noch Menschen auf der Welt, dessen Initialen weiter hinten sind im Alphabet als Xaver Zembrot.
Ja, das ist schon.
Oder? Also, ich hatte mal im Telefonbuch Cherdan Shaqiri, der war immer relativ weit, weit vorne hinten. Schon. Hinten.
Weil er hinten war er weit vorne, ja.
Ja, und dann geht, also, CZ Top habe ich jetzt keine Nummer aktuell. aber Xaver Zembrot finde ich schon geil. Das wollte ich nochmal gesagt haben.
Ich habe
alles untergebracht in diesem Podcast, was ich unterbringen wollte. Ich wünsche euch eine gute Woche, Wolf, dir vor allen Dingen und im Speziellen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann komme ich vielleicht, ich will noch nicht zu viel versprechen, aber direkt von einem sehr, sehr großen Termin in Berlin.
Oh, da freuen wir uns drauf. Bis nächste Woche, sportlich bleiben.
Wie nennt man das nochmal so, wenn man das für die
Cliffhanger.
Cliffhanger, danke. Also,
bis nächste Woche,
sportlich
bleiben. Ciao, ciao.
Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.